Trommeln im Elfenbeinturm von und mit Klaus-Jürgen Schmidt.
Passend zur Saison, Filmempfehlungen von Leo Ensel. Mein Gasttrommler hat sich vorgenommen, Filme vorzustellen, die sich angesichts von Aufrüstung in Ost und West wieder anzusehen lohnen würden. Auf den Nachdenkseiten geht es heute um den Film Peppermintfrieden der Regisseurin Marianne S.W. Rosenbaum aus dem Jahr 1983, der die letzten Monate des Dritten Reiches, Kriegswirren, Flucht und den Beginn der Nachkriegszeit aus der Perspektive des 6-jährigen Mädchens Marianne schildert. Es war Krieg, aber der Krieg war weit weg. Und weil er weit weg war, musste Vater dorthin verreisen. Mutter und ich durften manchmal Vater ein Stück begleiten. So eröffnet Marianne Rosenbaum Anfang der 80er Jahre die Erzählung zu ihrem Film Peppermintfrieden. Wir saßen im Abteil zusammen wie gewöhnliche Reisende. Aber ich wusste, dass oben im Gepäckträger das Zeug für den Krieg war. Ein Koffer mit einer kratzigen Uniform mit silbernen Adlern dran. Ein Tornister und eine bauchige Blechflasche mit Fellbezug. Das Gewehr lag daneben. Das Gewehr braucht dein Vater, um dich zu verteidigen, hatte Frau Kusebauch mir gesagt. Aber ich hatte es ihr nicht geglaubt. Wenn Vater jemanden verteidigen würde, dann schon eher den kleinen Russenjungen, zu dem er fuhr, der in einem Ort bei Minsk und Smolensk wohnte und zufälligerweise so alt war wie ich und den er immer streichelte, wenn er Sehnsucht nach mir hatte. Den Stein hat mir der kleine Russenjunge für dich gegeben. Vater überreicht ihr das Abschiedsgeschenk. Obwohl er nur Russisch kann, aber ich verstehe ihn bestimmt, denkt Marianne. Der Zug bremst. Vater versucht sich eilig, beinahe nebenbei, zu verabschieden, tut so, als hätte er draußen vor dem Zug nur kurz etwas zu erledigen. Er küsst Marianne. So viele Küsse möchte sie von ihrem Vater. Richtige, nicht nur Urlaubs- und Abschiedsküsse. Wozu hatte sie einen Vater? Diesmal übersieht sie diesen Schlusskuss, hat sich's lange vorgenommen, sagt, ich komme mit, und hält dabei ihren Koffer schon in der Hand. Wohin? Fragt er. Tut so, als wäre ihm sein Reiseziel nicht bekannt. Mit dir nach Minsk und Smolensk? Da lächeln sich die Eltern nur zu. Wie schön du Minsk und Smolensk sagen kannst, sagt Vater und streichelt sie kurz. Sie lässt sich nicht davon ablenken. Tut so, als hätte sie es nicht gehört, sagt ganz ruhig, deutlich und ohne schwierige Wörter. Ich fahre mit, ich fahre mit. Mutter zieht den Koffer mit Vaters Zivilsachen nahe zu sich, so als machte sie dadurch jemandem Platz. Aber es kommt gar niemand. Ich fahre mit, wiederholt Marianne. Kleine Kinder dürfen nicht in den Krieg, sagt er jetzt bestimmt. Das lügt er. Er selbst hat ihr von dem kleinen Russenjungen erzählt, der darf dort sein. Warum darf er dort sein? Und warum darf der kleine Russenjunge in den Krieg? Er stockt. Der wohnt doch dort. Kurz ist noch Vaters Winken im Fensterglas der Waggontüre. Wenn sie die Augen zumacht, ist's noch im Augenlid. Wieder wird sie am Abend die Fotografie küssen. Fotovater, weit weg. Szenenwechsel. Der Krieg ist zu Ende. Mariannes Familie lebt nicht mehr im sudetenländischen Leitmeritz, sondern in der amerikanischen Zone, wo es ganz viel zu essen gibt, in einem kleinen niederbayerischen Ort. Vater reißt als Dorfschullehrer die Hitlerbilder aus den Schulbüchern, Mutter versucht aus alten Fahnen ein Kleid für Marianne zu schneidern und die Kinder spielen hier immer noch Fliegeralarm, auch wenn längst keine Kampfflieger mehr dicht über ihre Köpfe hinwegrasen. Aber es ist kein Krieg mehr. Endlich Frieden 1946. Und Frieden ist für die sechsjährige Marianne der Geschmack von Pfefferminz. Frieden, das ist für sie und die anderen Kinder in dem Dorf bei Straubing der lässige amerikanische GI, gespielt von Peter Fonda, der von ihnen angehimmelt vom Herrn Expositus, dem Dorfpfarrer, und der katholischen Bevölkerung argwohnisch beäugt, täglich in einem riesigen Amischlitten angefahren kommt, um Nella, eine 20-jährige Frau aus Mariannes Nachbarschaft, zu besuchen. Aus dem Nebenzimmer vernehmen die Kinder verlockend schräge Musik, die im Bauch kitzelt, und hören, wie die beiden kichern und seufzen. Der immer gut gelaunte Mr. Frieden, wie ihn alle Kinder nennen, nimmt sie anschließend in seinem geräumigen Wagen stets noch einige hundert Meter weit mit, dreht mit ihnen eine Runde durchs Dorf, und nie vergisst er, zum Schluss an alle Kaugummis zu verteilen. »Hallo, Mr. Frieden«, strahlt Marianne ihn selig vom Beifahrersitz aus an, sagt's mit Kaugummi zwischen den Zähnen. Dabei klopft ihr das Herz so laut, dass die Musik und der Motor kaum mehr zu hören sind. »Hallo, Mr. Frieden«, er hat's gehört, zwinkert, lächelt, antwortet, »ja, ja«. Wie er das sagt, richtig heiß wird ihr auf einmal. »So gut in Deutsch«. »Ja, ja«, flüstert Mariannes Freundin Elfriede vor sich hin. Eines Tages wird der Mr. Frieden von der MP, der amerikanischen Militärpolizei, abgeholt. Abgeholt, ein Wort, das in Marianne dunkle Erinnerungen an qualmende Schornsteine bei Theresienstadt wach ruft. Während der nächsten Wochen und Monate scheint sich irgendetwas in dem Ort, nein, in der ganzen Welt, zusammenzubrauen. »Die Amis müssen den Iwan fertig machen«, tönt Siegfried, einer von Mariannes Freunden. Iwan heißt auch Russe oder Feind im Osten. Weihnachten spricht sogar der Herr Expositus in der Predigt von ihm und kommt vom Stern von Bethlehem auf die roten Sterne des Feindes im Osten, die über die Hügel unseres schönen bayerischen Waldes hinter der tschechischen Grenze zu uns herüberleuchten. Ein schräger Schieber im Ledermantel mit Wiener Zungenschlag gibt vor, demnächst noch bevor die Roten kommen, nach Argentinien auszuwandern. Und der kriegsblinde Dorftrottel erzählt von einer dunklen Prophezeiung. Wenn die Frauen wie die Männer sein wollen, dann beginnt der größte Krieg aller Zeiten, dann kommen die Rotkappen über die Hügel des bayerischen Waldes und vom Himmel fallen feurige Kugeln. Denn wenn der Iwan kommt, dann wirft der Ami die Atombombe, schnappt Marianne irgendwo auf. Für Marianne sprechen die folgenden Tage über immer mehr Anzeichen dafür, dass der größte Krieg aller Zeiten unmittelbar bevorsteht. Hastig packt sie ihre weiße Wäsche in den Kinderwagen, versucht zu fliehen, warnt ihre Eltern, aber niemand glaubt ihr. In ihren Fieberträumen, während der Rauhnächte, sieht Marianne, wie hinter ihr die Lastwagen mit hunderten rot gekleideter Iwans heranrollen und über ihnen am Himmel das Flugzeug mit der Atombombe kreist. Ein Mann sitzt drin. Sie versucht, ihn zu erkennen. »Der Mr. Frieden! Bitte, Mr. Frieden, wirf nicht die Atombombe! Wir wohnen doch alle hier unten!« schreit Marianne in größter Verzweiflung. Und da geschieht das Wunder. Der Mr. Frieden steigt am Himmel aus dem Flugzeug, das gar kein Flugzeug ist, sondern nur sein großer Ami-Schlitten. Er begrüßt Marianne freundlich und streckt verschmitzt seine rote Kaugummizunge heraus. »Mr. Frieden, nie wirft er die Atombombe«, jubelt das Mädchen. Die Iwans hinter Marianne halten an. Der erste von ihnen lächelt zu ihr herüber. Jetzt weiß sie, dass er gar nicht Iwan heißt, sondern der Herr Wladimir ist, den sie schon mal in der Ostzone kennengelernt hat. Und er kaut auch keinen Kaugummi, sondern Sonnenblumenkerne. Schau, wie gut er das kann, flüstert Marianne dem Mr. Frieden ins Ohr. Guten Tag, Herr Wladimir. Marianne macht ihre Eltern mit Herrn Wladimir bekannt. Der Vater bewegt sich schüchtern auf ihn zu. »We are not more enemies«, ruft er auf einmal erleichtert, so wie er denselben Satz Monate zuvor am Donauufer dem Mr. Frieden zugerufen hatte. »We are not more enemies«, rufen die Leute aus dem Dorf, und Marianne fällt ein Riesenstein vom Herzen. »Alle sind noch da«, sagt sie immer wieder glücklich vor sich hin. »Und alle sind noch da«, ist auch ihr erster Satz, als sie aus dem Traum aufwacht, der als entsetzlicher Albtraum begonnen hatte.